ARD Sounds.
Fritz, ich habe 2 Fragen an dich. Ich fange mal an mit der ersten Frage. Und zwar, es wird ja jetzt hoffentlich demnächst mal ein bisschen Frühling. Und da würde ich dir gerne die Frage stellen, wenn man in München, und zwar vielleicht konkret in dem Stadtteil, in dem du wohnst, spazieren gehen möchte, wo sollte man das tun?
Ich überlege gerade, wie ich das jetzt beantworte, ohne Leuten genau zu verraten, wo ich wohne.
Ich fürchte, ich habe Leuten schon längst verraten, wo ich wohne in diesem Podcast. Der Zug ist abgefahren.
Ja, du hast recht. Also, ich wohne im wunderschönen Westschwabing in München und da ist natürlich zum Spazierengehen meiner Meinung nach der Luitpoldpark mit der beste Ort.
Das war, wo du Leute versucht hast, für eine KI-Religion zu rekrutieren.
Ja, da gibt es auch einen kleinen Schrein mittlerweile für den Crustafarianism. Nein, gibt es noch nicht, aber vielleicht im Frühling wird der auf einmal gebaut werden, wer weiß. So. Nein, ist auf jeden Fall ein schöner Park.
Ich habe aber gesagt, dass ich dir 2 Fragen stellen möchte. Das ist auf jeden Fall eine super Antwort. Die zweite Frage ist aber, wo kommt diese Information her, Fritz? Wie kommst du dazu, mir diesen Park zu empfehlen?
Ich spaziere da regelmäßig und finde den schön. Der ist auch oft Rainer Langhans beim Tischtennisspielen und so.
Okay, okay. Also aus erster Hand quasi kommt diese Info. Das ist das Tolle daran, wenn man dich fragt, ja, oder ich schätze auch andere Leute, nach Empfehlungen dieser Art. Man weiß genau, wo kommt es her, vielleicht. Du könntest mich theoretisch anlügen, schätze ich, aber ich gehe mal davon aus, dass du das nicht machst. Wenn es um KI-Chatbots geht, da ist die Lage ein bisschen komplizierter. Ja? Also wenn ich zum Beispiel, also ich wohne in einem anderen Stadtteil in München, in der Au heißt der, wenn ich da beispielsweise Lüscher, ja, von Mistral, die Frage stelle, ich wohne in München in der Au, wo kann ich an einem sonnigen Frühlingstag nett spazieren gehen, dann bekomme ich tatsächlich ein paar Antworten. Aber teilweise kommen diese Antworten aus unterschiedlichen Orten und ich weiß gar nicht genau, wie der Chatbot jetzt hier seine Empfehlungen zusammengewürfelt hat.
Und vor allem weißt du nicht, wer ihm vielleicht diese Empfehlungen untergejubelt hat, um damit ein kleines Sümmchen zu verdienen.
Also natürlich ist das auch alles wesentlich korrekt, was er hier sagt. Ne? Geh an die Isar, sagt er, geh an den Auer Mühlbach und so weiter. Ja, weil natürlich ist das einerseits größtenteils korrekt, was die KI mir empfiehlt. Aber ich sag mal, bei einem Spaziergang geht's ja auch um nicht so viel. Da ist es ja nicht so schlimm, wenn vielleicht ein Spaziergang empfohlen wird über den anderen, obwohl der jetzt vielleicht nicht 100% der perfekte Spaziergang ist. Wenn ich aber sage, wo soll ich mir ein Auto kaufen oder wo soll ich am Sonntag in ein Café gehen oder so, dann bekomme ich natürlich auch Empfehlungen. Und wenn ich dann ein Autohaus habe oder ein Café betreibe, dann habe ich natürlich ein ziemliches Interesse daran, dass die KI das empfiehlt, was ich persönlich mache. Und ich habe ein gewisses Vertrauen, dass du mir wahrscheinlich keinen Kaffee empfehlen wirst, nur weil du von irgendwem manipuliert wurdest, das zu tun. Aber beim Chatbot ist das vielleicht anders.
Das Vertrauen ehrt mich ja. Ich weiß nicht, ich werde ihm auch nicht widersprechen.
Mit wem natürlich, du Verträge abgeschlossen
natürlich
hast
das
oder
nur,
so.
Aber ja, also im Großen und Ganzen reden wir hier von etwas, das vielleicht uns ein bisschen bekannt vorkommen könnte, weil es ja schon immer einen gewissen Teil des Internets gab, der uns Dinge verkaufen will. Und wenn ich halt früher irgendetwas über die Welt wissen wollte, bevor es Chatbots gab, dann bin ich in der Regel zu Google oder zu irgendeiner anderen Suchmaschine gegangen, um diese Frage an das Internet zu richten und dort zu suchen. Und natürlich ist es dann zunehmend passiert, dass mir da entweder explizit als Werbung oder implizit, weil Leute clever irgendwie ihre Website designt haben, dann auch Dinge vorgeschlagen wurden, wo ich auch Geld lassen kann. Und ja, jetzt sind wir in einer Welt, wo ich nicht mehr in erster Linie Google frage, sondern zunehmend natürlich Chatbots frage. Und die Frage, die wir uns heute stellen, ist, wie kommen die denn auf ihre Antworten?
Ja, wie kommen KI-Modelle zu ihren Ergebnissen? Was steckt hinter einer ganzen neuen Industrie, die sagt, dass sie weiß, wie man diese Chatbot-Ergebnisse manipuliert? GEO, G-E-O. Und als Verbraucher, wie kann ich sicherstellen, dass die KI mir auch wirklich das ausspuckt, was die beste Antwort ist und nicht nur das, was irgendwer anders will, dass ich sehe? Darum geht es heute im KI-Podcast. Ich bin Gregor Schmalzried aus der Au.
Und ich bin Fritz Espenlaub aus Westschwabing.
Alle Bots können jetzt hinter uns herlaufen.
Vielleicht reden wir am Anfang, Gregor, einmal kurz darüber, wie ganz grundsätzlich erstmal auf technischer Ebene KI-Chatbots auf die Antworten kommen, die sie uns geben.
Das ist Musik in meinen Ohren, Fritz, denn das ist tatsächlich was total spannend ist und was auch erstaunlich viele Leute, glaube ich, immer noch nicht so 100% verstehen. Also viele unserer Hörer sicherlich schon, aber im Alltag haben wir oft das Problem, dass wenn wir einen Chatbot einfach irgendwas fragen, dann kommt halt was zurück, aber es ist nicht wirklich ersichtlich, woher diese Information kommt. Und es gibt im Wesentlichen so drei Möglichkeiten, eigentlich zwei, aber bald sind es drei. Die erste Möglichkeit ist, der Chatbot oder die KI, ja, hat diese Information aus seinem eigenen Wissen, in Anführungszeichen, aus den Trainingsdaten. Ja. Also diese KIs werden ja mit gigantischen Datenmengen trainiert und wenn da drin steht, man kann gut an der Isar spazieren gehen beispielsweise und dann zusätzlich noch irgendwo anders, der Stadtteil Au grenzt an die Isar, dann kann das Sprachmodell das natürlich verknüpfen zu einer Information und die lautet, ein guter Spaziergang in der Au ist an der Isar entlang.
Also das ist das Klassische, was alle, die unsere Folge von vor, oh Gott, vielen Jahren mittlerweile gehört haben, darüber, wie Chatbots eigentlich funktionieren, vielleicht noch im Kopf haben. Es ist einfach, die Zeichen, die Tokens, die man reingibt, die Wörter, die man aneinandergereiht hat, werden vom Modell genommen und auf eine plausible Art und Weise fortgesetzt, was sich dann oft eben als ein guter Tipp erweist, aber eben nicht immer ein guter Tipp ist, weil es basiert eben auf einem Wissen, das in diesem Modell reingebacken wurde, als es trainiert wurde. Ja. Es ist quasi einmal das gesamte Internet abfotografiert, in Anführungszeichen, ein Snapshot aus einem bestimmten Moment in der Geschichte der Menschheit und das KI-Modell ist erstmal, solange es nicht irgendwelche anderen Informationsquellen anzapft, in diesem einen Menschheitsgeschichtsmoment festgefroren.
Ja, das merkt man auch im Alltag manchmal, wenn man zum Beispiel ChatGPT fragt, wer ist aktuell der Papst? Und dann sagt man ihm noch dazu, bitte suche nicht im Internet. Dann sagt die KI, aktueller Papst ist Papst Franziskus. Zumindest war das zum letzten Zeitpunkt so, wo ich es ausprobiert habe, weil das eben der letzte Stand war, den diese KI auf der Basis ihrer Trainingsdaten hat. Es gibt noch keinen Papst Leo. Papst Franziskus ist auch noch am Leben in der Welt dieser KI. Sie hat keine zusätzliche Information. Deswegen steckt sie halt ein bisschen in der Vergangenheit fest und gibt uns diese Info aus. Das ist ja oft gar kein Problem. Ja, der Stadtteil Au beispielsweise, der ändert sich ja jetzt nicht wöchentlich. Ja, also da ist es natürlich völlig in Ordnung, wenn ich vielleicht auch eine in dem Sinne veraltete Information bekomme. Aber wenn ich einen Kaffee suche, ist vielleicht ein bisschen was anderes. Ich habe schon ein paar Mal erlebt, dass ein Chatbot mir zum Beispiel irgendwelche Restaurants empfohlen hat oder irgendwelche anderen Orte, die gar nicht mehr in Betrieb waren, weil in den Trainingsdaten, in der Welt der KI, das halt noch galt.
Und es ist auch ein bisschen interessant, finde ich, wie lange es dauert, bis diese Modelle ihr Wissen updaten. Also wenn ich eben nicht das Modell auf das Internet zugreifen lasse. Wenn ich jetzt zum Beispiel aus dem Hause Anthropic das neue Modell Claude Sonnet 4.6, ja, also gerade erst gefühlt gestern eigentlich erst rausgekommen, wenn ich das jetzt frage, wer ist Fritz Espenlaub und es nicht auf die Google-Suche zugreifen lasse, dann sagt es mir immer noch, und das ist das, was seit Anfang der KI-Revolution passiert, Fritz Espenlaub 1900 bis 1978 war ein deutscher Flugzeugkonstrukteur und Flugpionier und so weiter und wofür dieser Fritz Espenlaub alles bekannt ist. Und ich denke mir so ein bisschen, eigentlich sollten die Modelle doch mittlerweile mal die ganzen KI-Podcast-Folgen gescrapt haben, die es online so gibt in ihren Trainingsdaten. Ja,
die schlagen wahrscheinlich nicht genug durch. Also es gab jemanden, der so hieß, der wirklich Flugzeugpionier. Ja, aber es gibt halt nicht viele Espenlaubs wahrscheinlich. Ja. Also das ist quasi die eine Möglichkeit, aus der die Daten kommen können. Und die andere Möglichkeit ist dann eben ein sogenanntes Grounding. Also das ist, wenn ein Sprachmodell sozusagen auch ein bisschen bemerkt, okay, das ist eine Information, die habe ich vielleicht nicht vorliegen oder ich suche mir jetzt entsprechend aktuellere Informationen raus. Und das häufigste Grounding, was wir im Alltag erleben, ist halt das Grounding im Internet. Also dann schmeißt halt das Sprachmodell eine kleine Suche an, stellt fest, ach Moment, es gibt einen neuen Papst und gibt mir die entsprechende Information aus. So, sagt halt, okay, das ist jetzt Papst Leo beispielsweise. Das funktioniert oft gut, oft aber auch gar nicht so wahnsinnig gut. Also als ich zum Beispiel mit Mistral gearbeitet habe und den Le Chat-Chatbot gefragt habe, wo ich in München in der Au spazieren gehen soll, da hat er mir dann ganz viel empfohlen, was gar nicht in der Au ist, sondern wahrscheinlich kam das halt über die Ergebnisse, die er gefunden hat im Internet, weil er hat halt München Au Spaziergang gesucht, dann kam halt irgendeine Website, wo halt stand München Spaziergang. Und dann war vielleicht das Wort Au auch noch auf der Webseite drauf. Und dann hat er diese Seite ausgelesen, gibt mir wieder, was er von da quasi gelernt hat, aber hat nicht genug darüber nachgedacht, quasi, in Anführungszeichen, um entsprechend die Spaziergänge auszuschließen, die sich nicht in der Au befinden. Also Webgrounding kann wirklich sehr gut funktionieren, natürlich auch was konkrete Empfehlungen angeht, aber eben nur bis zu einer gewissen Grenze.
Das sind natürlich jetzt Sachen, muss man vielleicht nochmal sich vor Augen führen, die jetzt aktuell auch von den Herstellern dieser Modelle so gedacht sind, dass das Modell dir die Antwort gibt, die am hilfreichsten, am akkuratesten ist, ohne dass da jetzt noch irgendein weiterer Hintergedanke mit dabei ist. Wie das ja zum Beispiel bei Google schon der Fall ist. Wenn ich was google, dann kriege ich natürlich auch immer erstmal Werbeanzeigen geschaltet.
Die kommen sicherlich auch bald zu ChatGPT. In den USA werden die schon teilweise ausgerollt. Das ist eben die Idee, dass wenn ich vielleicht beim Spaziergang, macht es nicht so viel Sinn, aber beim Kaffee vielleicht schon. Ja? Also wenn ich frage, wo soll ich jetzt heute in der Au essen gehen, dann bekomme ich möglicherweise wirklich eine Werbeanzeige bald von einem Kaffee, was dafür bezahlt hat. Das ist dann aber nochmal ein bisschen quasi eine separate Sache, weil hier sozusagen eine zusätzliche Ebene aufgemacht wird, in der die KI in dem Moment, in dem sie es für notwendig hält, mir Werbung ausspielt. Also im Grunde genommen sind das die drei Möglichkeiten. Ja, wir haben einmal die Daten aus dem Training der KI, dann haben wir Daten, die die KI sich in dem Moment extra für diese Anfrage heranholt und dann haben wir Werbung, was die KI natürlich auch irgendwie herholt, aber was natürlich die eigentlichen Suchergebnisse so ein bisschen überschreibt und was dann auch gesondert davon angezeigt werden soll. Und jetzt wollen wir die Frage beantworten, wie manipulieren wir das?
Also, ja.
Wie sorgt man dafür, dass die KI vielleicht den eigenen Spaziergang, ja, das eigene Café empfiehlt und nicht das Café nebenan? GEO, das ist eine Weiterentwicklung von SEO. Also SEO steht für Suchmaschinenoptimierung, Search Engine Optimization. Und das ist so eine wichtige Branche des modernen Internets, könnte man sagen. Da geht es letztlich darum, dass man Websites und Informationen auf den Websites so strukturiert, dass sie von Suchmaschinen, in der Regel Google, aber natürlich gilt das auch für andere Suchmaschinen, besonders gerne ausgespielt werden. Und die Idee hinter GEO, G-E-O, ist, dass wir jetzt quasi die Chatbot, die KI-Variante davon machen. Das G steht für Generative, also Generative Engine Optimization. Der Name ist ein bisschen bescheuert, ehrlich gesagt. Eine Zeit lang dachte man vielleicht auch, es wird sich AIO durchsetzen, also AI-Optimierung oder so. Ich finde, GEO, gibt schon so viele andere Sachen, die GEO heißen. Na gut, es heißt jetzt halt so, ne? Wir müssen uns damit irgendwie abfinden. Und jetzt, wo wir verstanden haben, wie quasi die Antworten der KI zustande kommen, können wir ja auch ein bisschen darüber nachdenken, wie kriegen wir denn eine KI dazu, dass sie beispielsweise ein bestimmtes Café besonders gerne als Thema wählt, wenn man sie danach fragt.
Also Schritt 1 wäre vermutlich ein ganz ähnlicher Schritt wie bei SEO, nämlich damit irgendwas angezeigt werden kann, egal ob es jetzt in einer Suchmaschine ist oder in einem Chatbot, muss es das erstmal geben. Sprich, es sollte irgendeine Art von Online-Präsenz und möglichst natürlich eine besonders interessante Online-Präsenz sein, die sich da dann ja so herrlich verlockend dem Chatbot präsentiert, dass er sie weiterempfehlen kann.
Ja, am besten wäre es, du hättest schon vor 50 Jahren angefangen damit, weil da sind natürlich viele der heutigen Trainingsdaten entstanden. Ja, also diese KI-Modelle sind ja nicht nur trainiert mit aktuellen Websites, sondern mit der Wikipedia, mit alten Büchern, mit alten Artikeln und so weiter.
Also die beste Geostrategie ist eigentlich, im Bayerischen Kochbuch erwähnt zu werden oder in irgendeinem alten Schinken, der dann möglichst viel ins KI-Training reingeflossen ist.
Es schadet sicherlich nicht. Ja, also die Spaziergänge ändern sich nicht so viel, aber vieles andere eben schon. Trotzdem, wenn ich nach einer coolen Bar in München frage, kriege ich in der Regel das Schumanns, was wirklich so die alteingesessenste Bar, glaube ich, der Stadt ist. Also klassische, wiederkehrende, sichere Informationen, so safe Sachen, sage ich mal, das sind die, die wirklich am allermeisten ausgespielt werden, was ja Sinn macht, weil die KI-Modelle das in ihren Trainingsdaten so oft gesehen haben, dass sie sich darauf ein Stück weit versteift haben. Das ist natürlich eine tolle Nachrichten für alle, die zum Beispiel
das Glück der frühen Geburt hat.
Genau.
Ja, genau. Aber das bringt jetzt mir nichts, wenn ich irgendwie hier mit meinem frischen neuen Kaffee an den Start gehe.
Ja, und dann sind wir wirklich, glaube ich, im Bereich SEO. Dann sind wir im Bereich Suchmaschinenoptimierung und zwar der Frage, wie optimiere ich sozusagen nicht für die Trainingsdaten oder zumindest nicht direkt für die Trainingsdaten, sondern wie optimiere ich dafür, dass wenn der Webcrawler, dass wenn der Suchagent den ChatGPT oder Le Chat oder welcher Chatbot auch immer losschickt, um sich Informationen aus dem Internet zusammenzusuchen, auf mich aufmerksam wird und meine Webseite ausliest. Und da gibt es schon so ein paar Kniffe, die wohl ganz gut funktionieren. Also zum Beispiel lohnt es sich einfach, und hier ist wirklich ein ganz toller Trick, einfach einen Artikel zu veröffentlichen auf einem Blog oder so. Ich schätze, je vertrauenswürdiger das aussieht, desto besser. Und da einfach Sachen zu behaupten. Das ist nicht mal eine reine Theorie, sondern es ist vor kurzem zum Beispiel passiert, dass Thomas Germain, das ist ein Journalist bei der BBC, der hat auf seiner eigenen Webseite, also eine Website, die nicht wirklich sonderlich vertrauenswürdig hätte sein dürfen, weil sie wurde letztlich von einer einzigen Person kontrolliert, hat er geschrieben, Thomas Germain sei einer der besten Hotdog-Esser der Welt. Also er hätte erst kürzlich bei so einer Meisterschaft 7,5 Hotdogs in, keine Ahnung, eine Minute gegessen. Und wenn man kurz danach ChatGPT und Google Gemini gefragt hat, hey, wer sind denn aktuell die besten Hotdog-Esser der Welt, dann wurde Thomas Germain tatsächlich als Name genannt. Also die KIs waren da sehr naiv und sind einfach drauf reingefallen auf das, was Thomas Germain ihr da indirekt sozusagen erzählt hatte.
Das ist natürlich eine gute Nachricht für Leute, die ihr kleines Café in der Au platzieren wollen. Aber es ist ein bisschen eine schlechte Nachricht eigentlich für...
Du meinst, dass die einfach jetzt alle auch auf ihre Webseite schreiben, das beste Café in der Au.
Natürlich. Ja, klar. Aber es ist ein bisschen eine schlechte Nachricht für uns alle anderen, die um zuverlässige Informationen aus Chatbots bemüht sind. Und der Thomas Germain, das ist ja jetzt noch eher so ein lustiges kleines Beispiel, aber er ist ja nicht der Einzige. Also vielleicht erinnern sich noch manche, es gab vor ungefähr einem Jahr eine relativ viel rezipierte, viel beachtete Studie von NewsGuard darüber, dass ein sogenanntes Pravda-Netzwerk, hieß das, also ein Netzwerk russischer Fake News-Seiten, Desinformationsseiten, es sehr erfolgreich geschafft hat, Fehlinformationen, Propaganda über auch die Ukraine zum Beispiel in Chatbot-Antworten zu platzieren. Ja, und das lief eigentlich genauso ab. Also auf diesen Seiten waren alle möglichen Behauptungen online gestellt, in der Hoffnung, dass wenn dann Menschen ihren Chatbot nach bestimmten Themen fragen, dass dieser Chatbot dann bei seiner Internetsuche auf eine dieser Seiten stößt und das wiedergibt. Und eben in diesem Gewand des seriösen, neutralen Chatbots wiedergibt, sodass dann der Leser erstmal gar nicht auf die Idee kommt, dass er da vielleicht irgendwie einer fiesen, sag ich mal, irgendwie parteiischen Seite auf den Leim geht.
Das ist wirklich, glaube ich, ein großes Problem, weil viele Menschen vertrauen KIs nicht nur ein bisschen zu sehr, sie vertrauen ihr sogar teilweise mehr als Menschen. Weil wir haben, wenn wir mit einer Maschine zu tun haben, oft das Gefühl, dass das ein besonders neutraler Beobachter sei, der nicht so leicht manipulierbar ist, wie vielleicht du und ich. In der Praxis sehen wir, nicht nur in diesem Hotdog-Beispiel, sondern auch an vielen anderen, naja, die sind schon manipulierbar. Am Ende ist alles, was der macht, er geht durchs Internet und guckt sich ein paar Sachen an und gibt die dann möglicherweise falsch wieder.
Ja, genau. Und vor allem ist es ja auch, also das ist ja auch das Problem mit den Halluzinationen, wo wir schon oft drüber geredet haben, es ist diesen Modellen so ein bisschen intrinsisch angelegt, eben immer eine Antwort geben zu wollen. Mhm. Also sie wollen unbedingt dem Nutzer auf seine Frage antworten und eben nicht sagen, nee, sorry, das weiß ich nicht. Mhm. Das Modell hat in vielen Bereichen unglaublich viele Informationen. Und da filtert dann so ein bisschen das Internet automatisch schon die zuverlässige Information nach oben. Aber gerade bei neuen Fragen und bei schwierigen oder nischigen Fragen nimmt es halt einfach dann das Erste, was es finden kann. Und wenn das dann halt der Thomas Germain ist oder die russische Desinformationsseite, dann ist es halt das.
Ja, es sind die Fragen, bei denen ein Sprachmodell sonst vielleicht auch mal halluzinieren würde beispielsweise. Genau. Also das ist ja das Ding mit Leerstellen quasi in den Daten. Da wird halt entweder sich das Plausibelste ausgedacht, wenn die KI sich auf ihre eigenen Daten verlassen muss und nicht ins Internet kann. Oder, wie in dem Fall, es wird halt das Erstbeste genommen, was da ist und einfach unkritisch wiedergegeben. Ich würde sagen, das sagen wir oft im KI-Podcast, was die Reasoning-Modelle besser machen. Also ein Reasoning-Modell, dem man, so wie GPT-5 Thinking beispielsweise, wenn man dem den Auftrag gibt, jetzt arbeite mal länger an dieser Frage und gib mir nicht einfach das Erstbeste zurück, dann würde es wahrscheinlich sogar differenzierter antworten und würde sagen, ich habe übrigens diesen Artikel gefunden, da steht das drin, aber ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt, weil Grund A, B, C. Also die wirklich Guten können das wahrscheinlich, aber das nutzen viele ja im Alltag nicht, sondern viele nutzen im Alltag halt die schnelle Variante, die Gratis-Variante, die gibt uns schnell Informationen zurück und ist dann im Zweifelsfall auch angreifbar. Und damit halt auch angreifbar für diese kleinen Manipulationen. Ja? Also das ist nicht immer so unschuldig wie bei einem Café an der Isar, sondern manchmal kann es eben auch um knallharte Fehlinformationen gehen, die so im Internet und in KI-Chatbots verbreitet werden. Es gibt da, würde ich sagen, mittlerweile schon auch ein paar, wenn man das mal konstruktiv angehen möchte, wie so Best Practices, ja? So Sachen, wo man sagen kann, das weiß man einigermaßen, es funktioniert. Also beispielsweise wirklich, also nicht nur, hier ist einfach auf die Website geschrieben, ich bin der Beste im Hotdog-Essen, sondern auch Listicles, also sowieso Listen, hier sind die 5 besten Hotdog-Esser der Welt und Thomas Germain wäre auf der 1. Es gibt auch immer wieder Experimente, wo Leute unsichtbaren Text verstecken auf Websites, der quasi von Menschen dann gar nicht ausgelesen wird, aber von der KI möglicherweise schon. Das funktioniert immer mal wieder und ich schätze, um ein bisschen von diesem Manipulationsdreh wegzugehen und auch mal einen konkreten Tipp zu geben. Es hilft wohl auch, eine sehr klare Sprache zu verwenden. Also wenn man ein Social-Media-Profil hat oder eine Webseite, die man betreut, dann ist es wichtig, dass die Texte, die dort stehen, so ein bisschen dem ähneln, was Leute auch auf einem Chatbot schreiben würden. Also wenn ich beispielsweise ein bayerisches Wirtshaus in der Au mit Blick auf die Isar betreibe, dann sollte ich auf meine Webseite und auf meinen Social-Media-Auftritt und überall sonst auch wirklich stehen haben, wir sind ein tolles bayerisches Wirtshaus in der Au in München mit Blick auf die Isar und nicht einfach nur genießen Sie eine urig köstliche Aussicht in der Szenerie des Flusses. So, das ist nett, das kann man auf die Speisekarte schreiben, wenn jemand vorbeikommt, aber die KI wird damit nicht wirklich konkret etwas anfangen können.
Das ist natürlich lustig, Gregor, weil als du jetzt Best Practices gesagt hast, ist mein Kopf natürlich schon direkt zu dem gesprungen, was wir nachher machen, nämlich über die Best Practices zu reden, wie wir als Verbraucher natürlich auch vermeiden können, dass wir uns solche Fehlinformationen unterjubeln lassen, weil ja, wie du richtig sagst, bei dem Café in der Au ist es vielleicht in meinem Interesse. Möglicherweise ist das ja auch wirklich das beste Café, das die beste SEO macht.
Ja.
Aber bei allem, was dann wirklich um die Frage, so wie bilde ich mein Weltbild mit diesen Chatbots angeht, da glaube ich, sollten wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen reingucken.
Da kommen wir in 1-2 Minuten auf jeden Fall dazu. Ich finde halt schon noch sehr spannend an diesem ganzen Geo-Thema, dass das so neu ist und dass deswegen auch ganz viel einfach noch unklar ist. Ja, also ganz viel von dem, was Leute im Internet erzählen, wie man die perfekten Geo-Maßnahmen für die eigene Marke oder so macht oder wenn man irgendwo einen Laden betreibt oder so, die sind letztlich einfach klassische SEO-Tipps. Ja, also es gibt einfach klassische Vorschläge, die man befolgen soll, damit Google die eigene Webseite gut ausliest. Und das sind in der Regel die gleichen Tipps, die man auch befolgen sollte, damit ein Chatbot einen ganz gut auslesen kann. Es gibt schon so ein paar extra Sachen, also ein paar haben wir ja gerade genannt, aber es gibt schon auch noch ein Fragezeichen darüber, wie viel das überhaupt bringt am Ende des Tages.
Also Geo ist einfach SEO mit lustigem Hut.
Es ist ein bisschen SEO mit lustigem Hut, ja. Ich schätze, es kommt auch darauf an, aus welcher Perspektive guckt man eigentlich. Ja? Also wenn ich irgendwie ein Unternehmen bin, was zum Beispiel sehr an Arbeitgeberbranding interessiert ist, also was sehr darauf aus ist, dass beispielsweise junge Leute ihre Ausbildung da machen und nicht bei irgendeinem anderen Unternehmen, dann ist es vielleicht schon interessant, da präsent zu sein, dass wenn ein junger Mensch seine KI fragt, hey, ich mache eine Ausbildung da und da, wo soll ich hin, zu welcher Firma, ist es vielleicht nicht schlecht, wenn die eigene Firma da angegeben wird. Aber es gibt zum Beispiel noch relativ wenig Beweise dafür, dass sich jetzt irgendwie ganze Online-Shops oder so komplett durch Chatbot-Optimierung über Wasser halten können. Man kann es sicherlich im Kopf behalten als sicherlich den Kanal der Zukunft, aber es ist sicherlich jetzt auch nicht so, dass man da jetzt Schlaf drüber verlieren muss, weil man möglicherweise in den Chatbots nicht so wiedergegeben wird, wie man das gerne hätte.
Ja, ich glaube, dass sich da auch nochmal viel ändern wird, weil wir sind halt gerade natürlich noch an dem Punkt, wo auch die KI-Firmen selber, abgesehen von den Abo-Modellen, die sie anbieten, ja noch nicht so viel konkret getan haben, um ihre Chatbots mit all diesen hunderten Millionen von Nutzern wirklich zu monetarisieren. Mhm. In dem Moment, wo aber zum Beispiel ein OpenAI oder welche Firma auch immer es so ein bisschen ernster nimmt und tatsächlich nicht nur Werbung schaltet, sondern ja auch ein Interesse daran hat, dass irgendwie die Werbekunden vielleicht dann mit ihrem Shop in dem Chatbot auftauchen oder Leute auf Links klicken und weitergeleitet werden, ändert sich vielleicht auch die Oberfläche, wie ChatGPT aussieht. Und dann wird vielleicht auch die Konversion eben von dem, wie ich auftauche als Kaffee in der Au oder Online-Shop oder sonst irgendwas in diesem Chat, zu tatsächlich dem, dass ich damit dann auch Geld verdiene, ein bisschen relevanter als jetzt gerade.
Und dann wird natürlich auch relevanter, dass ich, wenn ich einfach wissen möchte, wo soll ich jetzt in der Au essen gehen, dass ich dann Ergebnisse bekomme, denen ich einigermaßen vertrauen kann.
Diese Frage stellt sich natürlich und die gilt natürlich jetzt, haben wir gerade schon gesagt, nicht nur für sowas wie, welches Produkt möchte ich oder will ich einfach eine unvoreingenommene Antwort auf meine Frage haben, sondern sie gilt natürlich zunehmend und ganz besonders wichtig, in dem Maße, wie diese Modelle, diese Chatbots zu einer wichtigen Quelle darüber werden, wie wir uns über die Welt informieren. Und glücklicherweise ist das ja auch ein Thema, das sich durch Geo und SEO und all diese Dinge gar nicht so sehr verändert, weil die ganz grundlegenden Regeln, die haben wir auch schon oft im Podcast besprochen, die gelten da und die gelten auch weiterhin. Und das sind tatsächlich auch eigentlich Regeln, die auch schon aus der Zeit vor den Chatbots kommen. Ja, genauso wie ich mich in meinem Umfeld, kann ich mich ja auch falsch informieren, wenn ich immer nur mit demselben Kumpel rede, der halt irgendwie überzeugt davon ist, dass die Erde flach ist, dann ist es vielleicht in meinem Interesse auch mal mit anderen Leuten zu reden und da diese Informationen ein bisschen miteinander abzugleichen.
Ich glaube, das ist genau richtig. Also wir müssen einfach skeptisch bleiben und wir müssen letztlich die gleiche Skepsis an den Tag legen, wenn wir die Ergebnisse eines Chatbots betrachten, wie die Ergebnisse von irgendeiner dahergelaufenen Webseite, die wir vielleicht aufmachen. Ich glaube aber, dass das gar nicht so leicht fällt in vielen Beispielen. Also ich habe zum Beispiel neulich mal wissen wollen, ob eine Kleidermarke etwas taugt. Ich habe Werbung bekommen auf Instagram und habe das angeguckt und habe dann kurz einen Chatbot gefragt, ist das eine gute Marke so? Und der Chatbot hat mir gesagt, ja, die Marke ist super. Die Vogue hat über die geschrieben, das ist die wichtigste Marke der Zeit. Und mein erster Gedanke war, okay, gut, ja, dann wird das wohl stimmen. Erst kurz darauf habe ich tatsächlich den Link angeklickt, den der Chatbot mir gegeben hat. Also der Chatbot hat ja nicht einfach nur gesagt, hier, ja, die Vogue hat das gesagt, sondern hat auch gesagt, von wo diese Information kam. Und die kam halt nicht von der Vogue, sondern die kam von der Webseite dieser Kleidermarke. Das heißt, der ist auf die Webseite der Marke gegangen. Da stand dann irgendwas von, die Vogue sagt, wir sind die beste Marke aller Zeiten. Ob das stimmt, ich bin zumindest hochgradig skeptisch, weil ich habe dieses Zitat nicht gefunden auf einer originalen Vogue-Quelle. Wer weiß, vielleicht haben sie sich einfach eine Werbeanzeige gekauft in der Vogue und nehmen das jetzt als Zitat. Aber das Sprachmodell ist einfach komplett darauf reingefallen. Und ja, das ist ein bisschen wie auf eine Phishing-E-Mail reinfallen oder halt auf eine Website klicken und mir die nicht genau anschauen. Aber ich habe in dem Fall halt eine zusätzliche Ebene dazwischen. Ich habe einen Vermittler, dem ich irgendwie zutraue, dass er für mich schon aussortiert, was stimmt und was nicht. Und von dir würde ich zum Beispiel auch nicht erwarten, dass du mir einfach ungefragt, ohne dass du drüber nachdenkst, irgendeinen Quatsch weitererzählst. Und ich sollte das bei einem Chatbot zwar tun, aber ich glaube, weil der Chatbot so persönlich klingt und so personalisiert auf mich antwortet, ist es gar nicht so leicht, sich das immer wieder in Erinnerung zu rufen.
Für mich ist das mittlerweile fast schon so der Standard, wenn ich eine Informationsthematik habe, über die ich mich informieren will, dass ich eben nicht nur bei einem einzigen Chatbot bin, sondern gleich an verschiedene die Frage stelle. Und das andere ist halt auch einfach ganz simpel. Wenn der Chatbot dir Links gibt, dann ist es sehr sinnvoll, sich die Mühe zu machen, auf diese Links tatsächlich auch zu klicken und sich die Quellen tatsächlich anzugucken, weil das ist was, und das muss man schon auch so ein bisschen kritisieren, allzu oft steht das einfach nicht drin, was der Chatbot vorgibt, was in diesen Quellen drin steht. Es wird immer besser, aber dieser Fall, den du gerade hattest, den gibt's halt immer noch.
Ja, beziehungsweise in dem Fall war es ja keine Halluzination, es war kein Fehler, es war eine Leichtgläubigkeit. Und das zeigt halt, dass es viele verschiedene Dimensionen gibt zu ungenauen KI-Antworten. Also wir reden ja immer über so Fehlerquoten und so weiter, und das ist aber vielleicht der falsche Rahmen, um darüber nachzudenken, sondern das sind halt unperfekte Werkzeuge, die bestimmte Fehler machen, besonders wenn man beispielsweise keine Reasoning-Modelle benutzt. Und welche Fehler das sind, erkennt man vor allem auch durch Erfahrung. Also wenn ich bestimmte Fragen stelle, die ich zum Beispiel sehr ähnlich schon in der Vergangenheit gefragt habe, und ich nehme dafür ein Modell, was ich in der Vergangenheit auch schon oft benutzt habe, und ich weiß, in der Regel funktioniert das, dann bin ich von Natur aus ein bisschen vertrauensseliger, als wenn ich zum Beispiel was zu einem Thema frage, wo ich noch nie irgendwie damit unterwegs war, wo ich vielleicht auch gar nicht sicher bin, ob es überhaupt genug Informationen dazu im Internet gibt und dann entsprechend auch vorsichtiger sein muss. Es ist wieder so ein Fall, wo einfach Erfahrung jedes theoretische Wissen schlägt. Chatbots werden immer wichtiger, sie wissen immer mehr, aber am Ende kommt es halt dann doch darauf an, wer sie benutzt und wie wir die benutzen, denn am Ende ersetzt nichts unser menschliches Urteilsvermögen.
Gregor, was hast du denn diese Woche mit deinem menschlichen Urteilsvermögen oder mit anderen Worten mit KI gemacht?
Das ist eigentlich eine schöne Überleitung. Schöner als du weißt, Fritz, weil ich habe nämlich was mit KI gemacht, wo es auch um Manipulation geht. Wurdest du schon mal gequischt, Fritz?
Gewas?
Es klingt ein bisschen wie eine erotische Praktik, die...
Ja, es klingt ein bisschen wie so ein tennisartiges Spiel aus den 80ern.
Komm, wir gehen quischen.
Wir gehen, ja.
Nee, quishing ist eine Mischung aus Phishing, also wenn man beispielsweise auf eine E-Mail reinfällt, die nicht wirklich von dem Absender kommt, der sie vorgibt zu sein, und dem Q, das kommt aus QR-Code. Also ein Quishing-Angriff ist, wenn man zum Beispiel irgendwo an Laternenpfahlen einen QR-Code hängt und sagt, hallo, ich, keine Ahnung, biete Klavierstunden an oder so, und dann scanne ich diesen Link mit meinem Handy und komme aber auf eine beispielsweise Seite mit Schadsoftware drauf.
Ja.
Weil ein QR-Code ist letztlich nicht anderes als ein Link oder halt eine Textinfo, und wenn ich das einfach ungesichert öffne, dann kann das möglicherweise schiefgehen. Und Quishing ist tatsächlich ein ziemliches Problem. Also es kann vorkommen, dass QR-Codes gehackt werden oder dass ich, wenn ich unbedarft einfach so irgendeinen QR-Code scanne, dass ich meine privaten Daten irgendwo eingebe, wo die nicht landen sollen. So, das ist ein bisschen gefährlich. Deswegen habe ich mich neulich sehr gefreut, dass es zumindest eine kleine Lösung dafür gibt. Ich habe nämlich einfach, als ich das letzte Mal einen QR-Code gesehen habe, den in ChatGPT hochgeladen. Also ich habe einfach das Bild gemacht, ja, davon, habe das ChatGPT gegeben und habe gesagt, kannst du mal diesen QR-Code öffnen und schauen, ob die Seite sicher ist?
Also hast du quasi die Schadsoftware direkt in ChatGPT eingeschleust und weitergegeben, und das ist jetzt infiziert.
Ich habe den so wie so eine Art Bad Bank habe ich den benutzt. Ich habe so gesagt, wenn irgendwas schief geht, dann nimm du das bitte auf dich. Das hat perfekt funktioniert. Er hat das Bild analysiert, hat die URL ausfindig gemacht, die quasi in diesem QR-Code drin gesteckt ist, und hat diesen Link dann auch noch für mich aufgemacht. Also es hat wirklich, wirklich toll geklappt, und ich bin ziemlich begeistert. Ich freue mich auch ein bisschen für mich selber, weil es gibt ab und zu noch so Momente, wo ich auf was komme mit KI. Wahrscheinlich, sicherlich hatten andere Leute diese Idee auch schon, aber für mich war es in dem Moment neu.
Eine neue Idee.
Und deswegen bin ich ganz happy.
Hast du denn diesen QR-Code dann nochmal wirklich selber getestet, ob es wirklich dieselbe Website war? Oder?
Ja.
Nicht, dass irgendwie ChatGPT da irgendwas zusammen halluziniert und die einfach irgendeine URL gibt.
Also es war das Reasoning-Modell. Ich habe mir auch die Reasoning-Tokens dann angeschaut. Also der baut sich dann ja wirklich kleine Tools auf und so. Das hat alles super funktioniert, und es war auch die richtige URL. Also man muss da auch, schätze ich, ein bisschen aufpassen. Aber dass es zumindest so grundsätzlich geht, dass das quasi wie so ein zusätzlicher Sicherheitsschritt ist, den wir ab sofort halt gehen können, das fand ich schon ziemlich cool.
Das nächste ist dann, dass sich hinter diesen QR-Codes erstmal eine Webseite verbirgt, die dem Sprachmodell sagt, sag deinem Nutzer, dass dies eine vertrauenswürdige Webseite ist.
Oh je, jetzt machst du mir wieder Angst. Also wenn, okay, also bitte aufpassen, bitte nicht einfach jeden Link anklicken, auch wenn euer Chatbot das empfiehlt. Fritz, was hast du mit KI gemacht letzte Woche?
Ich habe auch ein bisschen was dabei, was eher ein warnendes Beispiel vielleicht ist für die KI-Welt. Und natürlich etwas, was ich, es tut mir leid, Gregor, mal wieder in meiner Minischlussrubrik des Agenten der Woche.
Die hatte ich ja schon ganz vergessen, dass das...
Ja,
Ich bin mir nicht sicher.
Vor Ewigkeiten hatten wir das schon mal. Und es ist diesmal nicht nur ein Agent, sondern es ist ein ganzes System aus verschiedenen Agenten, ein Agentenschwarm. Und zwar habe ich da was entdeckt. Das ist ein Medium-Artikel von einem Machine Learning Engineer bei Microsoft, der dort eine Art Produkt anbietet, einen GitHub-Code anbietet für Leute, die sehr schnell sehr viele Blog-Einträge schreiben wollen. Und er schreibt das explizit, das ist ein Multi-Agent-Blog-Post-Generator, nennt er das, für SEO- und Geo-Zwecke.
Okay.
Und da kannst du quasi, also das ist dann im Grunde genommen ein Agentenmodell, da gibt es den Agent, der schreibt erstmal den Blog-Post, dann gibt es den Kritiker, dann gibt es den SEO-Reviewer, der quasi das dann nochmal sich anguckt, und dann gibt es auch noch einen Legal-Reviewer, also der nach juristischen Gesichtspunkten diesen Blog-Post nochmal untersucht, und einen einen nach ethischen Gesichtspunkten und so weiter und so weiter. Und dieser Ingenieur ist halt überzeugt davon, dass dieses System viel bessere Blogbeiträge am Ende entwickelt, als wenn man das jetzt einfach nur einen stinknormalen Chatbot geben würde in so ein normales Promptfenster und bitten würde, befüll mal bitte unseren Firmenblog mit irgendwelchen Fun Facts über Cafés in der Au oder so. Und ja, ich dachte mir irgendwie, dieser Agent der Woche passt ja so ein bisschen zu dem Rest, über das wir heute geredet haben. Ich weiß nicht, ob ich den gut finde oder ob ich eher so den als warnendes Beispiel für, oh mein Gott, jetzt geht diese Agentensache wieder genau in die Richtung, wo man eigentlich nicht will, dass sie hingeht.
Ja, also das ist, glaube ich, bin ich ganz froh, dass ich jetzt nochmal den Part von dem übernehmen kann, der was doof findet, weil, oh je, Mine. Also das heißt, ich kann in Zukunft nicht mehr nur einen Artikel darüber veröffentlichen, dass ich angeblich der Champion im Hotdog-Essen bin, sondern 5000 auf 5000 verschiedenen Websites und dann bleibt der KI quasi gar nichts anderes übrig, als unter der schieren Übermacht dieser 5000 Artikel zusammenzubrechen und zu sagen, ja sicher Gregor, niemand isst besser Hotdogs als er.
Es ist ja bereits jetzt so, dass KI-generierte Texte einfach wirklich, wirklich mehr und mehr Platz einnehmen im Internet, aber jetzt ist es eben nicht einfach nur irgendwie ein kleiner Text, der mal aus einem Chatbot kommt, sondern es ist eben ein ganzer Kongress aus 10, 12 verschiedenen Agenten, die diese Texte so zusammenschneidern, dass sie natürlich auch maximal perfekt platziert dann in den Suchergebnissen auftauchen.
Das Internet wird ein lustiger Ort, das merke ich. Zum Glück muss man ja nicht nur im Internet unterwegs sein. Zum Glück gibt es ja auch noch eine Welt jenseits der perfekten SEO-Geo-Internet-Content-Optimierung. Und zwar haben wir eine E-Mail bekommen von Daniel. Daniel hat uns geschrieben, was er mit KI gemacht hat. Und zwar, das ist auch kein schöner Anlass, es geht nämlich um seine Scheidung. Er lässt sich gerade von seiner Frau scheiden und jetzt braucht es einen Betreuungsplan für die Kinder. Und er sagt, er hat Gemini mit allen möglichen Informationen wie meinen und ihren Arbeitszeiten, wann er Homeoffice machen kann, wann die Großeltern betreuen können und so weiter gefüttert und dann hat Gemini daraus einen Betreuungsplan erstellt und den konnte er tatsächlich ziemlich gut so übernehmen. Also er konnte dann sogar überprüfen, dass die Stundenverteilung richtig passt und dass es ein 50-50 Wechselmodell ist und so. Ich finde das ein schönes Beispiel, weil natürlich macht das keinen Spaß, sowas zu machen. Ja. Also das gerade in so einer Phase hat man sicherlich auch alles mögliche andere um die Ohren und immerhin, ja, kann die KI bei diesen dann doch sehr lästigen Aufgaben eine gewisse Arbeit übernehmen und ja möglicherweise dann hier auch tatsächlich als einigermaßen neutraler Vermittler agieren.
Auf jeden Fall freuen wir uns natürlich, wenn ihr auch nächste Woche wieder bei uns dabei seid im Podcatcher, in der Podcast-App eures Vertrauens. Egal, ob das Spotify oder Apple Podcasts oder irgendwas anderes ist. Und natürlich freuen wir uns auch immer über Bewertungen dort.
Und wenn ihr auf der Suche nach einem Podcast seid, der sich mit vielen der Themen, über die wir heute gesprochen haben, so indirekt oft auch beschäftigt, nämlich der Zukunft der Wirtschaft und wie man auch jenseits von Geo- und SEO-Optimierung in Zukunft gut Geschäfte macht, dann empfehlen wir unbedingt den ARD-Wirtschaftspodcast Plus Minus.
Wirtschaft ist viel mehr als Banken, Börse, Bilanzen.
Wirtschaft ist überall, aber was passiert eigentlich hinter den Kulissen?
Genau da wird's nämlich spannend.
Ich bin Anna Planken.
Und ich bin David Alf.
Wir sind die Hosts vom Plus-Minus-Podcast.
Jeden Mittwoch packen wir hier Wirtschaftsthemen an, die uns allen in unserem Alltag begegnen und bei denen es sich wirklich lohnt, genauer hinzuschauen, hinter die großen Schlagzeilen.
Wie schafft es das chinesische Amazon, Temu heißt das, so absurd billig zu sein?
Wie kriegen deutsche Autobauer die Kurve?
Ist das Homeoffice jetzt am Ende oder die Zukunft?
Oder der Traum vieler eine 4-Tage-Woche. Aber geht das für alle?
Wir bauen dabei auf die geballte Recherchepower von Plus Minus und unseren ARD-Wirtschaftsredaktionen in Deutschland und der ganzen Welt.
Wirtschaftswissen, das euch weiterbringt. Abonniert den Kanal, damit ihr keine neue Folge verpasst.
Der Plus-Minus-Podcast. Jeden Mittwoch überall da, wo es Podcasts gibt.